Weltspiegel, Thema.
Trauma, Völkermord. Am Mikrofon ist Esther Saub. Ungefähr 600 Männer singen, klatschen, tanzen für die Einheit ihrer Heimat Ruanda. Für ein Land also, das schwer belastet ist durch einen Völkermord mit fast 1 Million Opfern. Sabine Boland, die ARD-Fernsehkorrespondentin in Subsahara-Afrika, hat für den Weltspiegel diese Szene aufgenommen und beobachtet. Sabine, wo war das und wer singt da?
Diese Szene haben wir erlebt in Mutobo. Das ist ein kleiner Ort in Ruanda, ungefähr 1 Stunde von der kongolesischen Grenze entfernt. Und in Mutobo ist ein Reintegrierungscamp für ehemalige Rebellen, die im Kongo gekämpft haben und jetzt in Ruanda reintegriert werden. Und diese Männer haben an einem Morgen vor einer Lesung, einer Veranstaltung, die sie da hatten, diesen Gesang angestimmt.
Das heißt also, das sind Männer, die zu den Milizen gehört haben oder Nachkommen von Angehörigen der Milizen sind, die vor 25 Jahren den Horror nach Ruanda gebracht haben. 100 Tage hat ja damals dieser Mord an der Volksgruppe der Tutsi gedauert, im Frühjahr 1994. Und er ist offiziell als Genozid bezeichnet. Das bedeutet, dass man nachweisen kann, dass es geplant und systematisch war. Was war damals der Auslöser?
Also der direkte Auslöser war, dass das Flugzeug des damaligen Präsidenten abgeschossen wurde, der ein Hutu war. Und dieser Konflikt zwischen der Volksgruppe der Hutu und der Tutsi schwelte schon seit langem. Und dieser Flugzeugabschuss, von dem man nie herausgefunden hat, wer dafür verantwortlich war, der hat das Morden ausgelöst. Das kam natürlich nicht von ungefähr. Das war nicht, zack, das Flugzeug wird abgeschossen und jetzt fangen wir mal an, sondern das war schon von langer Hand geplant worden. Dahinter steckte die Armee, dahinter steckte die Regierung, eine radikale Hutu-Partei und auch die Medien, muss man sagen. In diesem berühmt-berüchtigten Radio die Milkolinen, das Radio der 1000 Hügel, wurde schon vorher diese Hassideologie gegen die Tutsi verbreitet, sodass sich auch die Zivilbevölkerung teilweise schon bewaffnet hatte mit Macheten. Und als dieser Auslöser, dass das Flugzeug abgeschossen wurde, fing das Morden an und dauerte dann 100 Tage. Und das war eine sehr, sehr schreckliche und traumatische Zeit in Ruanda.
Obwohl Nachrichten rausgegangen sind aus dem Land, wie fürchterlich es ist, haben die Vereinten Nationen ja damals nicht eingegriffen, sondern am Ende war es eine Rebellenarmee, die unter der Führung des heutigen Präsidenten von Ruanda das Morden beendet hat. Was ist danach dann mit den Tätern passiert?
Es gab so viele Täter, dass man diese Täter gar nicht alle festnehmen konnte. Sehr, sehr viele Hutu, Hunderttausende. Eigentlich über 1 Million Menschen sind damals in den Ostkongo geflohen. Man erinnert sich vielleicht noch an diese Bilder eines riesigen Flüchtlingslagers. Da waren sehr viele Hutu, ganz normale Zivilbevölkerung, die nichts mit diesem Genozid zu tun hatte, aber eben auch diese Milizen, die dahin sich zurückgezogen haben. Und, muss man auch sagen, unter den Augen der internationalen Gemeinschaft es geschafft haben, dort ihre Ideologie weiter zu verbreiten und sich zu rüsten, um möglicherweise wieder in Ruanda einzufallen.
Heute, 25 Jahre später, leben ja immer noch Ruander im Ostkongo und die haben inzwischen Kinder, die zum Teil in Milizen hineingeboren wurden. Und sie haben, Sabine Boland, 2 von diesen jungen Menschen in einem UN-Lager für Rückkehrwillige getroffen.
Nsabimana Charmant war Mitglied einer bewaffneten Rebellengruppe aus Ruanda, die im Ostkongo operiert. Ohne Ausweg, bis er erfuhr, dass die UN ihm helfen könne, in die Heimat seiner Eltern zu gehen. Noch am selben Tag sollen Charmant und ein anderer Ex-Rebell über die Grenze gebracht werden. Ruanda hat sich verpflichtet, sie zu reintegrieren. Ich bin sehr glücklich. Wenn ich Flügel hätte, würde ich bis in den Himmel fliegen. Ich gehe wirklich in mein Land zurück. Ich bin aus dem Busch raus. Ich bin so froh darüber. Habimana Moïse wurde im Jahr des Völkermords in Ruanda geboren. Seine Eltern flohen mit ihm als Baby in den Kongo. Seitdem lebte er hier. Die beiden jungen Männer haben mit dem Völkermord nichts zu tun. Ihre Väter vielleicht schon. Die Söhne sind Opfer der Umstände geworden. Die verlorenen Söhne werden in einem Reintegrierungscamp willkommen geheißen. Ehemalige Rebellen bereitet die ruandische Regierung hier auf ein ziviles Leben vor. Ich bin noch nicht einmal eine Stunde hier und ich mag es jetzt schon. Es ist ein guter Ort. Manche der Männer erkennt Moïse wieder. Sie alle haben im Kongo gekämpft. Zehntausende ehemalige Hutu-Rebellen sind in den vergangenen Jahren freiwillig nach Ruanda zurückgekommen. Ein voller Teller, für den man kein Dorf plündert, niemandem Gewalt antut. Eine neue Erfahrung.
Also junge Männer, die Essen eigentlich bislang nur als Diebesbeute gekannt haben. War es schwierig, deren Vertrauen zu gewinnen und sie zum Erzählen zu überreden?
Leider konnte ich selber nicht mit ihnen sprechen, weil beide weder Englisch noch Französisch, also die beiden Fremdsprachen, die ich hier in Afrika normalerweise spreche, sprechen. Kenia, Ruanda sprach niemand aus unserem Team, aber wir hatten einen Übersetzer, der mit ihnen gesprochen hat. Und unser Kameramann aus Kenia spricht Kiswahili und er konnte sich auch mit den beiden verständigen. Das hat schon sehr geholfen. Ansonsten muss man sagen, wir haben die dann natürlich auch so ein bisschen überfallen. Der eine, der gerade am Vortag in dieses UN-Lager in Goma im Ostkongo gekommen war, für den waren wir wahrscheinlich wie so eine Erscheinung vom anderen Stern mit unserer Kamera und unserer Tonausrüstung da. Dadurch, dass unser Kameramann mit ihm sprechen konnte, hat sich relativ schnell so ein Geplauder, Geplänkel entwickelt. Und wir hatten dann den Eindruck, dass sie uns vielleicht nicht unbedingt gerne, aber relativ offen auch gegenübergetreten sind.
Haben Sie denn umgekehrt, während Sie da im Interview standen, drüber nachgedacht, dass Ihnen vielleicht ein Mörder oder Vergewaltiger gegenübersteht? Diese Milizen haben ja ganz schön viel Verbrechen verübt, auch im Kongo.
Ja, diese FDLR, zu denen diese beiden gehören, sind berühmt-berüchtigt für zum Beispiel Massenvergewaltigungen an vielen ostkongolesischen Frauen. Mir ist dieser Gedanke tatsächlich manchmal durch den Kopf geschossen und weiterarbeiten zu können und deren Geschichte aus deren Sicht zu erzählen, musste ich das relativ schnell verdrängen. Und es war auch nicht immer eine leichte Situation. Auch diese Szene dieser singenden Männer, dieser 600 singenden Männer, da schoss mir schon auch der Gedanke in den Kopf, jetzt singen sie ein Loblied auf Ruanda, aber was wäre, wenn man 600 Männern im Busch gegenübersteht und die singen dann kein Lied über Frieden mehr? Ich habe mir dann aber auch immer wieder klargemacht, sie sind Opfer der Umstände. Sie sind nicht am Genozid beteiligt, sie sind da reingeboren. Es überwiegt dann doch immer wieder die Neugier, um deren Motivation und deren Lebensumstände herauszufinden.
Nun haben Sie ja diese beiden jungen Männer begleitet, die in ein Reintegrationsprogramm eingebunden werden sollen, in ihrer Heimat Ruanda. Funktioniert das überhaupt?
Ich glaube, es funktioniert gut. Es sind schon sehr, sehr viele zurückgekommen. Zehntausende sind schon reintegriert worden und demobilisiert worden. Die bekommen dort eine Ausbildung. Manche werden zu Schneidern ausgebildet. Andere machen eine Mechanikerlehre. Die lernen da so einfache Sachen wie, wie wählt man eigentlich? Wie bekommt man eine Versicherungsnummer? Also es ist ein richtiges, wir lernen ein ziviles Leben zu leben Kurs. Ich habe mir es am Anfang so vorgestellt, dass die vielleicht auch mit Schuldgefühlen zurückkommen und dass die Opfer ihnen gegenübertreten und sagen, wie konntet ihr nur? Aber das findet nicht statt. Also dieses Mantra Frieden, Einheit, Versöhnung, das ist sehr, sehr stark in Ruanda. Es ist auch heutzutage tabu, verboten, von Hutu und Tutsi zu sprechen. Es sind alle Ruander und die Regierung ist da sehr hinterher, dass dieser Versöhnungsprozess weiter stattfindet. Und die Regierung hat natürlich auch ein Interesse daran, diese ehemaligen Rebellen zurückzuholen, weil sie nach wie vor natürlich die ganze Region destabilisieren. Da ist natürlich auch ein Eigeninteresse daran, dass diese Leute gut in Ruanda reintegriert werden und sich so wohlfühlen, dass sie nicht wieder auf die Idee kommen, gegen die Regierung oder gegen das Land zu kämpfen.
Jetzt haben Sie die Opfer schon erwähnt und auch gesagt, es geht im Moment um Einheit und Frieden und nicht mehr um Hutu oder Tutsi. Können die Opfer das akzeptieren oder sind die so schwer traumatisiert, dass die nicht mitmachen können bei diesem Einheitsprogramm der Regierung?
Es gibt kaum einen Menschen in Ruanda. Ich habe eigentlich keinen erlebt. Jeder und jede, mit dem man ins Gespräch kommt, kommt früher oder später auf das Thema Völkermord zu sprechen. Es ist in den Köpfen drin, man sieht es teilweise in den Augen, man sieht es an den Gesichtern. Selbst Menschen, die fröhlich sind, die freundlich sind, die lachen, mit denen man über irgendwas spricht, wenn man auf das Thema Genozid kommt, werden viele plötzlich ganz, ganz still und man merkt, viele schlucken immer noch und das Trauma ist, so wie ich viele Menschen in Ruanda erlebt habe, noch lange nicht vorbei. Wobei alle bereit sind und auch sagen, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen uns versöhnen. Wir müssen eine Einheit bilden.
Einschätzung der ARD-Fernsehkorrespondentin Sabine Boland.
Weltspiegel, Kontext.
Wie lässt sich ein Völkermord strafrechtlich aufarbeiten? Erste Antworten auf diese schwierige Frage haben 1945 Staatsanwälte und Richter in Nürnberg gesucht. Vor sich auf der Anklagebank die Verbrecher des Naziregimes. Diese Zeit gilt als Geburtsstunde des Völkerrechts, denn im Jahr 1948 haben die Vereinten Nationen eine Konvention zur Verhinderung des Genozids verabschiedet. Auf ihrer Grundlage lässt sich ein Völkermord, wie der Hutu an den Tutsi in Ruanda zum Beispiel, international zur Anklage bringen. Diese Aufgabe hatte von 1999 bis 2003 die Schweizer Juristin Carla Del Ponte. Sie war Chefanklägerin am Internationalen Strafgericht in Den Haag bzw. in Arusha in Tansania. Heute lebt sie im Tessin, wo wir sie telefonisch erreichen. Frau Del Ponte, wie geht man die unvorstellbar große Aufgabe an, in mindestens 800.000 Mordfällen Anklage zu erheben?
Wichtig ist, dass man genügende Ressourcen hat, um zu ermitteln. Und natürlich sehr wichtig ist die Kooperation der Staaten. Das heißt, Ruanda-Völkermord war Völkermord gegen die Tutsi und die Tutsi waren an der Regierung. Und das ging dann leicht zu, dass wir ermitteln konnten, denn die haben uns natürlich geholfen. Eine große Hilfe hat uns der ehemalige Premierminister geleistet. Er hat zugegeben und somit konnte er dann als Zeuge auftreten für verschiedene andere Fälle, nicht?
Wenn Sie jetzt so eine Zeugenaussage hatten, Frau Del Ponte, und da sitzt jemand, der offensichtlich verantwortlich ist für Hunderttausende von Morden, wie ist das, dem in die Augen zu schauen? Sehen Sie den noch als Menschen oder kam Ihnen das als was anderes vor?
Nein, also keine Emotion. Unsere Angeklagten ist einfach jemand, den man lebenslänglich verurteilen lassen will vom Gerichtshof. Und das ist dann eine technische Angelegenheit. Ich muss genügende Beweise haben, damit ich sie verurteilen lasse. Und das ist geschehen natürlich im Ruanda. Ermitteln im Ruanda Völkermord war nicht eine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit war die Verhaftung. Und natürlich die große Schwierigkeit war, dass solange man Völkermord gegen die Tutsi ermittelt hat, ging es gut. Aber als ich angefangen habe zu ermitteln, auch gegen die andere Seite, denn in einem Krieg, alle Parteien begehen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord.
Ja.
Wenn wir eröffnet haben gegen die Tutsi, denn wir hatten, ich erinnere mich noch gut, 14 Locations, wo auch die Tutsi Kriegsverbrechen begangen hatten. Wenn wir diese Ermittlungen angefangen haben, dann bin ich nicht mehr wiedergewählt worden.
Da wurde Deswegen. Ihr Mandat nicht verlängert und ich habe mich dann gefragt, wieso tendieren die Menschen dazu, lieber schwarz-weiß zu schauen, als die Grautöne auch mit wahrzunehmen, die sie ja offensichtlich gesucht haben?
Das ist politisch. Die Vereinigten Staaten haben Ruanda unterstützt und auf einmal, wenn ich die andere Ermittlung eröffnet habe, dann hat sich Präsident Kagame beschwert bei Präsident Bush damals und somit dann im Sicherheitsrat, natürlich Amerika hat entscheidet, also es hat geheißen, nein, der Bund kein Prosecutor mehr in Ruanda-Tribunal. Also, das ist politisch.
Ja.
Und das ist eben nicht gut für die Justiz.
Ein Jahr vor diesem Tribunal zur Untersuchung der Massenmorde in Ruanda wurde ja in Den Haag ein anderes Tribunal eingerichtet, und zwar sollte das die Verletzung des humanitären Völkerrechts im ehemaligen Jugoslawien untersuchen. Und auch da waren Sie UN-Chefanklägerin. Aber zunächst haben ja da die Angeklagten gefehlt. Warum war es so schwierig, diese mutmaßlichen Verbrecher aus dem ehemaligen Jugoslawien oder dem zerfallenen Jugoslawien vor Gericht zu holen?
Die Schwierigkeit natürlich war die Ermittlung, denn Milosevic, der Hauptverdächtige, war immer noch an der Macht. Man konnte nicht richtig ermitteln, denn er war Präsident dort. Er hat also verschiedene Schwierigkeiten gemacht, nicht an unsere Ermittler. In Lebensgefahr waren wir nicht, damit sie ermitteln konnten. Aber die große Schwierigkeit war die Verhaftung. Denn alle unsere Hauptbeschuldigten waren in Serbien unter Präsident Milosevic, der natürlich alle geschützt hat. Und sie konnten sich doch verstecken und sie wurden nicht verhaftet. Also haben wir eine Strategie elaboriert. Serbien kommt nicht in die Europäische Union, wenn sie die Kriegsverbrecher nicht verhaftet. Das war das Druckmittel. Mhm. Und inzwischen war Milosevic nicht mehr wiedergewählt. Somit konnten wir endlich erreichen, dass er auch verhaftet worden ist. Und Karadzic und Mladic wurden dann viel später verhaftet. Aber alle 161 Angeklagten sind verhaftet worden und vor Gericht gestellt. Das ist großen Erfolg für internationale Justiz.
84 wurden verurteilt, Milosevic ist gestorben, bevor er verurteilt werden konnte. Und Radovan Karadzic ist ja erst vor wenigen Tagen, am 20. März, in einem Berufungsverfahren.
Ja.
Genau. War das ein Gefühl des Triumphs, das er jetzt lebenslänglich bekommen hat?
Triumph ist ein großes Wort. Mein Empfinden war endlich Gerechtigkeit für die Opfer, nicht? Denn er musste lebenslänglich verurteilt sein und das hat man dann erreicht und das ist sehr gut für die Opfer.
Glauben Sie denn, dass es für die Opfer nach 20 Jahren nicht zu spät kommt, dieses Urteil?
Nein, es ist nicht zu spät. Ich habe viel Kontakte gehabt mit den Opfern. Die warten ein Leben lang auf Justiz, auf Gerechtigkeit. Und es kommt nicht darauf an, ob es in 10, 20 oder 30 Jahren oder später noch kommt. Aber es muss einfach kommen. Und das ist so wichtig für die Opfer. Denn wissen Sie warum? Das ist eine Unterstützung, das große Leiden, die sie erfahren haben, zu ertragen, besser zu ertragen. Die Toten kommen nicht zurück. Aber dieses große Leiden zu ertragen, also mit diesen Verhaftungen, mit diesen Verurteilungen hilft es viel.
Oft ist es ja auch für Völker, denen ein Völkermord widerfahren ist, extrem wichtig, dass dieser Völkermord anerkannt wird. Das ist aber nicht immer so schnell möglich. Warum ist das so kompliziert, den zu definieren? Ist das nicht eindeutig juristisch fassbar?
Doch, aber die Beweissammlung ist wichtig. Diese spezielle Absicht zur Tötung einer Gruppe oder einer ganzen Bevölkerung. Also im Jugoslawien-Tribunal habe ich erfahren, die Richter sind sehr zurückhaltend, nicht für Völkermord. Das ist ja das größte Verbrechen, das man begehen kann. Und dann sind sie immer sehr, sehr streng gewesen auf die Beweisanalyse oder nicht.
Sie haben mal gesagt, dass Sie damals dachten, mit dem Jugoslawien-Tribunal einen Grundstein zu legen für internationale Strafgerichtsbarkeit. Jetzt haben wir in Syrien und im Nordirak grausame Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die begangen wurden und werden vor den Augen der Welt. Und Sie haben Ihr Mandat für die entsprechende UN-Kommission zu Syrien ja im Sommer 2017 wütend hingeschmissen, wenn ich das mal so sagen darf. Wo steht denn die internationale Strafgerichtsbarkeit heute?
Man muss sagen, heute sind wir leider und erstaunlicherweise auf einem, wie sagt man, niedrigen Niveau. Denn wir hatten eben nach dem Jugoslawien-Tribunal gedacht, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit insbesondere werden vermieden. Denn es gibt eine internationale Justiz, ein permanentes Gerichtshof. Also man wird wohl aufpassen, nicht? Bestimmt nicht.
Wie eine Abschreckung sozusagen.
Ja, eine Prävention, nicht? Aber nein, stimmt nicht. Syrien ist unser Beispiel. 8 Jahre Krieg, die schlimmsten Verbrechen in der Grausamkeit sind begangen worden. 8 Jahre und Sicherheitsrat kann nichts machen, Vetorecht von Russland. So, kein internationales Gerichtshof, keine Justiz für Syrien, also total Impunity. Und das ist natürlich eine Schande, eine große Schande. Aber nicht nur in Syrien. Syrien ist ein Beispiel, aber Jemen, andere afrikanische Staaten. Also wir haben es erfahren tagtäglich, dass internationale Justiz möglich ist, wenn der politische Wille da ist, der Staaten, der Staatengemeinschaft. Leider müssen wir feststellen, dass die Staaten, die wollen keine internationale Justiz.
Sagt Carla Del Ponte, die ehemalige UN-Chefanklägerin für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Weltspiegel. User-Fragen.
In den sozialen Netzwerken haben uns unter anderem folgende Fragen erreicht. Srebrenica, was ist der Sinn und Zweck einer Peacekeeping-Truppe, wenn diese ein Massaker nicht verhindert? Welche sind die juristischen Argumente, die dem Kommandeur den Freispruch einbrachten?
Srebrenica ist so, dass die Blauhelme gesehen haben, Mladic kommt und wird uns alle vernichten. Und sie haben Alarm geschlagen nach New York. New York hat nicht reagiert, die Blauhelme sind weg. Das war die ONU in New York, die Schuldige und einzig schuldig an dieser Situation. Aber man kann nicht von fremden Soldaten fragen, dass sie sich aufopfern und töten lassen.
Welche Kompetenzen sollte der Internationale Gerichtshof noch bekommen, um künftig schneller und effektiver Straftäter zur Rechenschaft zu ziehen?
Es gibt allzu viel politischen Druck vom Sicherheitsrat. Permanentes Gericht sollte wirklich unabhängig sein.
Weltspiegel, Thema.
Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts hat sich in Afrika ereignet. Zwischen 1904 und 1908 töteten deutsche Kolonialherren im damaligen Deutsch-Südwestafrika 70% des Stammes der Herero und die Hälfte der Nama. Insgesamt starben etwa 75.000 Männer, Frauen und Kinder durch Waffengewalt, durch Ausbeutung oder durch Entkräftung in sogenannten Konzentrationslagern, so hießen die Camps damals wirklich schon. Jana Gent, ARD-Hörfunk-Korrespondentin für das südliche Afrika, hat sich mit der deutschen Kolonialherrschaft in Namibia befasst. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Jana, wie reagieren denn Nama oder Herero heute, wenn sie einer Deutschen gegenüberstehen?
Naja, ich dachte ursprünglich ja auch, das würde gar nicht so einfach werden, aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man jetzt als Deutscher aus Deutschland kommt oder als Nachfahre von Deutschen in Namibia lebt. Das sind ja geschätzt nur noch so 14.000 Menschen und die gelten als einflussreich und wohlhabend, diese Minderheit. Und da gibt es schon Animositäten, aber zu denen gehöre ich ja nicht. Also ich war jetzt schon sehr oft selber in Gibeon im Süden des Landes, wo die Nama leben und auch in Okahandja im Norden, wo die Herero leben. Und ich war immer positiv überrascht, muss ich sagen. Da war kein Argwohn oder kein Zorn oder irgendetwas. Ganz im Gegenteil. Die Menschen sind offen, die sind freundlich, die sind manchmal sogar gerührt und total interessiert. Ich würde fast sagen, die freuen sich, wenn sie einen Deutschen erkennen, einfach weil sie sich dann auch ernst genommen fühlen. Und das ganz besonders, weil ich ja nun mal auch als Journalistin auftauche, wenn ich dort bin. Und die Nama und Herero das dann auch so als ehrliches Interesse empfinden. Also wenn man mit den Menschen redet, dann sind das jetzt auch keine belasteten, schwierigen Gespräche. Aber man merkt ganz klar, es ist für die Herero und die Nama ein Bedürfnis, über ihre Vergangenheit zu reden.
Denn diese Vergangenheit ist noch an keiner Stelle vergessen. Und das merkt man immer dann, wenn wieder was an die Oberfläche kommt. Das berichtet auch Jana Gent.
Schmerz, Zorn und Frust. Diese Gefühle sitzen immer noch tief bei den Nachfahren der Herero und der Nama in Namibia. Ulrika Festus Tikuya ist einer von ihnen. Der Herero-Aktivist war mit dabei, als in Berlin im August Überreste seiner Vorfahren zurückgegeben wurden. Dem ARD-Hörfunkstudio Johannesburg hat er gesagt, es ist immer eine emotionale Mission für mich, als Nachfahre dieser Menschen, die Überreste meiner Vorfahren in Empfang zu nehmen. Man will, dass sie in dem Land, in dem sie geboren wurden, auch eine richtige Beerdigung bekommen. Es ist aber auch ein Zeugnis der Grausamkeit der Kolonialtruppen in diesem Land. Schädelknochen und andere Skelettteile konnten die Herero und die Nama wieder mit nach Namibia nehmen. Teile von Menschen, die vor mehr als 100 Jahren von deutschen Truppen ermordet wurden. Aber dabei soll es nicht bleiben, sagt die Kuya. Ich bin einer derjenigen, die mit am Verhandlungstisch sitzen. Wir erwarten, dass Deutschland den Völkermord zugibt. Zweitens fordern wir eine akzeptable Entschuldigung. Und darauf sollten auch Entschädigungszahlungen folgen. Die Bundesregierung hat schon in mehreren Runden darüber verhandelt, Zahlungen aber bisher immer ausgeschlossen. Die Nachfahren der Opfer, und davon gab es Zehntausende, sind inzwischen vor Gericht gezogen. Was bisher zurückgegeben wurde, das sei eine Geste, mehr aber auch nicht.
Die Rückgabe, das war eine feierliche Zeremonie im Französischen Dom in Berlin, und trotzdem sind die Nachfahren nicht zufrieden damit. Warum ist es Ihnen so immens wichtig, dass der Völkermord, den Sie ja nur aus Erzählungen kennen, von Deutschland anerkannt wird, dass sich Deutschland zu seiner Schuld bekennt?
Ja, es geht tatsächlich um Anerkennung. Es geht um Anerkennung dessen, was die deutsche Kolonialmacht angerichtet hat. Und da geht es zum einen um die vielen Toten damals, aber eben auch um das Land, das die Deutschen den Herero und Nama damals abgeschwatzt haben. Heute ist ja Land sehr viel mehr wert und das hätte einen richtigen Stellenwert für die Menschen. Sowohl die Nama als auch die Herero sind eine Minderheit in Namibia. Sie machen nur jeweils so grob 10% der Bevölkerung aus. Und die haben nicht viel Gewicht, weder in der Gesellschaft noch in der Politik. Und in der Regierung sitzen mehrheitlich Ovambos. Das heißt, die Herero und die Nama fühlen sich richtiggehend unterrepräsentiert. Sie meinen, sie hätten nicht genug Mitspracherechte. Und von Deutschland anerkannt zu werden, das hätte einfach eine große Bedeutung für sie. Generell muss man ja auch sagen, dass diese ethnischen Gruppen wirklich sehr stolze Menschen sind und das Erlebte von Generation zu Generation auch weitergegeben wird. Da haben die Nama und die Herero teilweise noch deutsche Vornamen. Die heißen tatsächlich Christina oder Friedel. Und das ist schon ganz erstaunlich, wenn man solchen Menschen begegnet und diese Namen dann hört. Und auch die Kinder, die ja total aufgeschlossen sind, die sind fröhlich und quirlig. Sogar die haben mich gefragt, ob in den Schulbüchern der deutschen Kinder auch was über den Völkermord steht. Und ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, dass die dann so erstaunt waren, als ich ihnen sagte, dass in unseren Schulen ja kaum etwas über die deutsche Kolonialzeit gelehrt wird.
Und wenn Sie jetzt unterwegs sind und mit den Menschen sprechen, wie machen Sie das? Können die alle Englisch? Brauchen Sie da einen Übersetzer?
Es ist tatsächlich so, dass die meisten Englisch reden, aber beileibe nicht alle. Und dann komme auch ich an meine Grenzen. Weil sowohl die Herero-Sprache als auch die Nama-Sprache sehr kompliziert ist und wirklich ganz anders als jede Sprache, die ich spreche. Und ich denke, ich spreche eigentlich schon eine Menge, aber die hilft mir in Namibia nicht weiter. Also ich brauche immer jemanden, der Englisch hat. Ich muss mich immer rumfragen, bis ich jemanden gefunden habe, der sagt, okay, ich stelle mich jetzt dazu und ich sag dir, was er oder sie dann jetzt gerade sagt. Das ist ein bisschen umständlich. Und ansonsten ist das Reisen aber sehr einfach, wie ganz Namibia. Man kommt gut rum. Man muss von Windhoek, um in den Süden, nach Gibeon zum Beispiel zu kommen, wo die Nama sind, muss man fast 4 Stunden Bus fahren. Wenn man nach Okahandja in den Norden will, zu den Hereros, fährt man nur so 1 Stunde. Das ist deutlich näher. Aber man kommt gut hin. Wenn man dann dort ist, merkt man nur, man hat diese wunderbare, grenzenlose Natur. Es ist also Wüste, Halbwüste, je nachdem, in welcher Gegend man sich befindet. Es ist kaum besiedelt, sowas von dünn. Das heißt, es gibt dort nicht mal ein 3G-Netz. Also wenn man telefonieren will, ist man mit dem Satellitentelefon deutlich besser dran, weil das Telefon ganz oft nicht tut. Und gerade wenn ich als Journalistin dort bin und arbeiten will, dann bringt mich das auch regelmäßig an meine Grenzen.
Ende Februar sind Sie wieder dort gewesen, zusammen mit Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin, die eine Bibel und eine Peitsche zurückgebracht hat nach Namibia. Die stammten aus dem Besitz von Hendrik Witbooi, einem Helden des Volkes der Nama, und hatten bis dahin in einem Stuttgarter Völkerkundemuseum gelegen.
Es hätte kaum feierlicher sein können, als die ersten Takte der Nationalhymne erklangen. Die Nationalgarde eskortierte namibische Politiker und die Delegation aus Baden-Württemberg. Die Bibel und die Peitsche des Nationalhelden Hendrik Witbooi waren in Glasvitrinen. Sie kehrten zurück an den traditionellen Stammsitz der Familie Witbooi, nach Gibeon im Süden Namibias. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer übergab beide Objekte offiziell an Namibia.
Our difficult past can be the basis.
Unsere schwierige Vergangenheit kann die Basis sein für eine enge Partnerschaft und eine bessere gemeinsame Zukunft. Ich bedauere die Ungerechtigkeiten, die geschehen sind, zutiefst. Das griff auch Namibias Präsident Hage Geingob auf. Es ist wahrhaftig eine Entschuldigung, eine, die wir akzeptieren.
Wenn man zugibt, dass etwas sehr Schlimmes geschehen ist und wenn man das bedauert, dann hilft das, Wunden zu heilen. Es stimmt, die Wunden haben zu heilen begonnen, aber von einer echten Genesung sind wir noch weit entfernt. Christina Friedrich, eine Urenkelin von Witboi, zeigte sich damit nur halb zufrieden. Ihr müsst alles zurückgeben, was euch nicht gehört, sagte sie in der Sprache der Nama an Deutschland gerichtet. Aber ich danke euch trotzdem aufrichtig, vor allem der deutschen Regierung.
Also die Entschuldigung der Deutschen ist akzeptiert worden, aber mit einer Entschädigungsklage gegen die Bundesrepublik sind die Nama und Herero gescheitert. Warum wehrt sich die Bundesregierung dagegen, Reparationen zu zahlen an die Opfer oder die Hinterbliebenen der Opfer des Völkermordes?
Die Bundesregierung lehnt das ab, weil die Entwicklungshilfe einfach als die sinnvollere Unterstützung angesehen wird. Und keinem anderen Land zahlt die Bundesregierung so viel Entwicklungshilfe wie Namibia. Also die Verpflichtung ist schon erkannt in Berlin. Aber, und da liege ich natürlich ein wenig im spekulativen Bereich, die Bundesregierung, die möchte sicherlich auch nicht Geldforderungen Tür und Tor öffnen, weil das noch teurer wäre, als Entwicklungshilfe zu zahlen. Und außerdem würden Entschädigungszahlungen ja auch Begehrlichkeiten bei anderen früheren Kolonien wecken und das nicht nur in Afrika, sondern auf dem ganzen Globus. Und man würde dann anderen früheren Kolonialmächten wie Spanien, England oder Portugal, salopp gesagt, ein echtes Ei legen. Und das im internationalen Kontext der Welt, die wir heute haben, das wäre eine sehr komplexe Frage.
Nun leben ja in Namibia auch die Nachfahren der ehemaligen Kolonialherren, also die einst deutschen Siedler, und zwar zum Teil auf Ländern, die mal Nama oder Herero gehört haben. Sind die denn bereit, was abzugeben von dem?
Das ist total schwierig, weil die Landreform in Namibia immer noch ein ungelöstes Problem ist. Das wird heftig diskutiert und das auch schon seit langem. Die deutschen Nachfahren, mit denen ich gesprochen habe auf vielen Reisen, die sehen das im Grunde alle ähnlich. Die sagen, ja, sie sehen, dass Gerechtigkeit eingefordert wird und dass die Nama und Herero, dass denen auch was zusteht. Aber sie leben ja jetzt auch schon in der 4. Generation ungefähr in Namibia und es ist ihr Zuhause. Es ist ihre Farm, sagen sie. Also abgeben oder enteignet werden, das wird gar nicht als Option gesehen. Was sie vorschlagen, das ist, dass es so viel freies Land in Namibia gibt, das ungenutzt ist und der Regierung gehört. Und das, sagen sie, das könnte doch erstmal verteilt werden, bevor die eigene Farm an jemanden anders übergeht. Also generell ist das eine sehr sensible Thematik zwischen den Namibiern, die nicht mal ebenso gelöst werden kann.
Einschätzung von Jana Gent, der ARD-Hörfunkkorrespondentin für das südliche Afrika. Das war der Weltspiegel-Podcast Trauma Völkermord. Die Redaktion hatte Stefan Rocker, am Mikrofon war Esther Saub.